Es ist schon wichtig, da eine 24x7-Abdeckung zu haben, um eben auch am Wochenende reagieren zu können. Oder eben auch gerne an Feiertagen. Ne? Also es ist durchaus auch beliebt, dann irgendwie am 23. Dezember irgendwie loszuschlagen. Wissend, dass die Organisation dann ein paar Tage einfach mal nicht handlungsfähig ist. Sanktionieren ist letztendlich kontraproduktiv, weil es wirklich die Sicherheit des Unternehmens senkt. Weil dann, wenn die Leute anfangen, die Dinge für sich zu behalten und den Teppich zu kehren, hat schon keiner gemerkt, wird schon nichts passiert sein. Wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja alles erfahren, was an, sage ich mal, verdächtigen Dingen passiert. Und wir sind wirklich dankbar für jeden, der einfach sagt, na, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich sag mal lieber Bescheid, dann könnt ihr mal schauen, ob da irgendwas passiert ist.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, zu dem ich heute Dr. Tim Sattler begrüße. Tim ist der CISO der Jungheinrich AG mit Sitz in Hamburg und ist ja eigentlich schon seit 2012, also seit jetzt 12 Jahren, für Informationssicherheit des Konzerns verantwortlich. Er ist promovierter Physiker, da wollen wir gleich auch noch ein bisschen genauer zu sprechen, hat über 20 Jahre Erfahrung im Security-Bereich, 2019 den CISO Award der CISO Allianz gewonnen und ist außerdem Präsident des deutschen Chapters oder Ablegers des Berufsverbands ISAC, auf den wir auch gleich nochmal eingehen wollen, und sitzt in verschiedenen Gremien bei der ISAKA auf nationaler wie internationaler Ebene. Und damit willkommen, Tim, willkommen in unserem Podcast.
Ja, danke Niklas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier nach Köln gekommen bist aus Hamburg. Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen zu quatschen, was du in Hamburg eben machst. Aber zuerst, wie immer, unsere Icebreaker-Fragen, wo ich dich bitten würde, einfach dich für eine Seite zu entscheiden, möglichst schnell, und dann sprechen wir vielleicht kurz drüber, warum. Und die erste lautet, Einstein oder Bill Gates?
Naja, als Physiker eindeutig Einstein. Das ist, glaube ich, klar. Warum? Natürlich eines der großen Idole in der Physik.
Und ich glaube auch, man kann sagen, Bill Gates hätte ohne Einstein wahrscheinlich auch kein Microsoft gründen können. Viele Prinzipien waren vorausgesetzt dafür, wahrscheinlich, die Einstein ja mitgeformt hat. Ja.
Genau, wobei ja Einstein in seinen späteren Jahren ja eher ein Skeptiker war, was die Quantenmechanik betraf. Mhm. Da haben ja andere dann quasi auf seinen Grundlagen weitergearbeitet.
Ja, okay. Lass uns da vielleicht gleich nochmal bei dem kleinen Ausflug in die Physik zusprechen. Der nächste ist, weiß nicht ob einfach, lieber Laptop oder Desktop?
Laptop. Ich bin gern mobil.
Ja, ich glaube, also Desktop, ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt zum Gaming oder so. Also es gibt ja wenig Gründe noch eigentlich einen Desktop zu haben oder Videoschnitt oder sowas.
Und dank USB-C kann man sich ja überall anstöpseln.
Ja. Oh, welche Fähigkeit hättest du lieber? Gedanken lesen oder in der Zeit reisen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mich für Zeitreisen entscheiden. Weil ich glaube, Gedanken lesen ist, das geht ganz übel aus.
Ja, das will man vielleicht auch einfach gar nicht.
Das will man wirklich nicht.
Und in der Zeitreisen, ich meine, da wäre jetzt direkt meine Frage an den Physiker, ist das überhaupt möglich? Da gibt es ja auch spannende Auseinandersetzungen zu, ne?
Ja, also es ist noch nicht ganz endgültig geklärt, aber zumindest Reisen in die Vergangenheit widersprechen zumindest dem aktuellen Modell der Physik.
Ja, wären Reisen in die Zukunft möglich sind?
Reisen in die Zukunft wären grundsätzlich möglich, das würde die Relativitätstheorie erlauben, aber in die Vergangenheit nicht.
Ja.
Und das würde ja auch eine Menge Probleme aufwerfen. Ne? Da gibt es ja diese, den Klassiker,
ich reise
in die Vergangenheit und töte einen meiner Vorfahren. Ne? Und was ist dann irgendwie?
Ich habe mich damit nur beschäftigt, jetzt kürzlich wieder, weil ich mir einen Lego DeLorean gekauft habe und den baue ich gerade. Also der DeLorean, die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft. Hm. Da geht es, ne? Obwohl, da gibt es diese eine Szene, wo Marty McFly verschwindet. Passwort oder Fingerabdruck?
Fingerabdruck.
Mhm. Und automatische oder manuelle Backups?
Na, also dann eindeutig automatisch. Also wer möchte denn manuell Backups machen?
Ich glaube, das war eine Fangfrage. Oder ja, man hätte vielleicht fragen sollen, noch physisch an einem anderen Ort. Ne? Das gibt es ja natürlich auch noch. Das, aber heutzutage also legt man
es lieber in zwei Cloud. Unveränderliche Kopie, wo kein Ransomware-Operator rankommt.
Das wissen wir spätestens seit der Double Extortion, über die wir auch schon hier gesprochen haben. Aber Tim, wir wollen erstmal vielleicht nochmal, also wir haben ja eben über eigentlich Superheldenfähigkeiten gesprochen, Gedanken lesen oder Zeitreisen. Und das bringt mich zu deiner Origin-Story. Du bist promovierter Physiker und hast dich eben mit, würde ich sagen, auch Technologie beschäftigt man sich mit in der Physik auch, aber vor allem ja auch mit sehr theoretischen Aspekten und auch durchaus sehr komplexen. Was war das Thema eigentlich dann deiner Dissertation?
Ich habe die dreidimensionale Elektronenimpulsdichte von Graphit im Experiment gemessen mit einer Technik, die nennt sich Gamma-E-Gamma-Spektroskopie.
Okay, also keine theoretische Physik.
Nein, Experimentalphysik.
Ja, okay.
Ich war im DESI in Hamburg. DESI ist ein großes Forschungszentrum in Hamburg. Die haben diese großen Beschleunigerringe. Und mein Experiment war quasi so parasitär an einem dieser großen Speicherringe. Das heißt, ich habe die sogenannte Synchrotronstrahlung genutzt, die Teilchen abgeben, wenn sie im Ring herumfliegen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Und damit kann man sehr gute Experimente machen, weil das ist eine sehr hochenergetische Röntgenstrahlung, die da rauskommt. Mhm. Und damit kann man sehr tief in Materie eindringen und damit sehr interessante Experimente machen.
Und Graphit habe ich richtig verstanden.
Graphit, ne? Ja.
Also das, was im Bleistift drin ist.
Genau. Also Kohlenstoff ist
Kohlenstoff,
das. Ja, aber Kohlenstoff,
ne?
Eine bestimmte Form von Kohlenstoff.
Ja.
Und die ist sehr interessant, weil Graphit ist sehr unterschiedlich aufgebaut in den Ebenen. In der einen Ebene ist es quasi hexagonal, also so kleine Sechsecke, die aneinander gereiht sind. Und die liegen quasi so locker aufeinander.
Mhm.
Deswegen kann man ja beim Bleistift diese Schichten so schön abstreifen.
Ja.
Und diese Anisotropie, dieses Graphits, das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man die dann auch, diese Anisotropie auch in der elektronischen Struktur wiederfindet.
Ah.
Und
ich wollte
die
mich
kann
jetzt
man
fragen.
Dann messen und das nutzen dann wiederum Theoretiker, um ihre theoretischen Berechnungen zu verfeinern.
Okay.
So ganz grob.
Ganz grob.
Und vereinfacht gesagt.
Eine Frage, die ich noch konkret, also das hat einen Effekt für weitere Forschung. Hat das auch eine, ja, jetzt für uns Normalsterbliche, kann
Nein,
man das
irgendwann? Das war wirklich Grundlagenforschung. Ja. Ich habe für meine Doktorarbeit habe ich dann verschiedene Theorien genommen.
Mhm.
Und halt geschaut, welche Theorie passt am besten zu den experimentellen Daten.
Mhm.
Das war so das Thema der Doktorarbeit.
Ja.
Wobei
ja.
ich eigentlich habe ich sogar angefangen, Physik zu studieren, weil ich Astronom werden wollte.
Das habe ich nämlich auch gesehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich bin auch so ein bisschen Astronomie-Geek, aber ich habe überhaupt keine große Ahnung. Aber also du wolltest in die Astronomie.
Genau, das war eigentlich der Startpunkt. Ich stand eigentlich schon so ab 14, 15 stand irgendwie der Berufswunsch Astronom fest. Und dann habe ich halt angefangen, Physik zu studieren, weil das ist nun mal der Weg, wie man in die Astronomie kommt. Und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass eine Diplomarbeit in der Astronomie nicht so wahnsinnig attraktiv ist, weil man bekommt eine große Festplatte, also damals noch eine Festplatte, auf den Tisch gelegt mit den ganzen Daten, die in irgendeinem Observatorium gewonnen wurden. Und dann darf man die auswerten. So,
und vielleicht
das heißt,
findet
man sitzt
man
dann 3 Jahre am Computer und wertet Daten aus. Und das fand ich jetzt nicht so spannend. Und dann habe ich eben den Wechsel vollzogen in die Forschung mit Synchrotronstrahlung. Weil man da wirklich das Experiment noch anfassen kann. Also das steht dann wirklich vor einem.
Die Daten wurden frisch generiert und nicht irgendwie von der Konserve.
Da konnte ich eigentlich alles machen, alles, also von Zusammenschrauben des Experiments bis Programmieren der Software, mit der die Auswertung geschieht, alles in einer Hand. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es so alles umfasste.
Ja, klar. Und man hat natürlich auch noch ein bisschen Beeinflussungsmöglichkeiten. Das mit den großen Datenmengen, das ist wahrscheinlich etwas, was dich auch heute oder zumindest im Ansatz begleitet. Lass uns da gleich zu sprechen, weil ich glaube, Security Operations Center hatten ähnliche Probleme vor 5 Jahren, einfach durch riesen Datenmengen durchzukommen. Heute kann man das etwas besser machen. Aber was hat dann so den Anstoß gegeben, aus dem Track rauszugehen?
Na, da gab es verschiedene Punkte. Der eine Punkt war, ich hatte eine Postdoc-Stelle in Australien, die war ich relativ sicher. Also nach der Promotion, aber der Punkt war, dass ich natürlich auch gesehen habe, dass wenn man also wirklich ernsthaft eine wissenschaftliche Laufbahn dann weiterverfolgt, das ja doch nicht immer nur Spaß ist, ne? Sondern man hat befristete Verträge über eine relativ lange Zeit, man muss Gelder einwerben, man muss viel publizieren. Das heißt so diese Lockerheit, die man noch hat im Diplom oder in der Promotion, die geht dann irgendwie auch verloren und der Spaß an der Sache geht dann so ein bisschen zurück. Und ich habe dann für mich selber auch erkannt, dass ich glaube ich nicht dann so den Drive habe, das wirklich durchzuziehen und auch die Opfer zu bringen, die man dann bringen muss.
Man braucht schon einen sehr extremen, ich nenne es mal so einen Sammeltrieb in der Wissenschaft. Ne? Man muss ja wirklich an klitzekleinen Themen nochmal eine Lücke finden und dann hat man da einen A-Journal-Paper und dann sammelt man das nächste und man ist eben nicht so ganzheitlich unterwegs eigentlich, ne? Was man vielleicht denkt, aber gerade in der Grundlagenforschung sind ja viele Geschichten schon beforscht und dann muss man immer wieder ins Klein-Klein rein. Mich hat das auch nie so langfristig abgeholt, obwohl es natürlich spannende Themen übergeordnet sind, die man bearbeitet.
Ganz genau. Also man kommt ja immer mehr in die Details. Ne? Das ist ja schon in der Promotionsphase so, dass man wirklich so einen ganz kleinen Teil der Physik nur noch betrachtet. Ja. Und es gibt dann weltweit vielleicht nochmal 3, 4 Arbeitsgruppen, die so was Ähnliches oder Gleiches machen. Mit denen tauscht man sich dann aus. Aber von dem Rest drumherum bekommt man eigentlich gar nicht mehr so viel mit.
Ja.
Ne? Und umgekehrt wird die eigene Forschung ja auch nur von diesem sehr kleinen Kreis dann überhaupt gesehen.
Ja. Jetzt bist du dann aber eben in einen Bereich gegangen, der nun einen sehr großen Kreis von Menschen betrifft und das ist die IT-Sicherheit. Das war damals aber auch noch nicht, glaube ich, so das war noch nicht so absehbar. Ne? Also wir haben ja viele Leute hier im Podcast, die so eine lange Erfahrung haben im IT-Sicherheitsbereich, aber das hatte damals ja noch gar nicht den Namen. Wie bist du da reingekommen?
Ja, mehr oder weniger durch Zufall. Also ich habe mich so ein bisschen schon für IT-Sicherheit interessiert. Zum einen habe ich damals das Buch Kuckucks Ei von Clifford Stoll gelesen, der ja auch Astrophysiker ist, aber ja, nebenbei eben sein Universitätsnetz da verwaltet hat und dann eben aufgrund einer Diskrepanz in der Abrechnung der Internetkosten darauf gekommen ist, dass Hacker in seinem Netzwerk unterwegs sind. Also die sogenannten KGB-Hacker, das waren ja so deutsche Hacker, die sich dann US-Universitäten und Regierungsorganisationen umgetan haben.
Das war in den 80ern.
Genau. Ja. Und Clifford Stoll, der hatte dann das quasi ja entdeckt und das nachverfolgt und dann ein Buch darüber geschrieben. Und das fand ich erstmal super spannend. Dachte, das ist ein total spannendes Thema. Hatte mich vorher so gar nicht mit auseinandergesetzt. Und dann habe ich zum anderen auch bei mir im Experiment, im Rechner auch schon mal so das ein oder andere Tool ausprobiert. Also schon mal mit Nmap rumgespielt oder mit Nessus. Das kam damals gerade auf, so Schwachstellenscanner, die ersten. Weil ich es einfach mal spannend fand, irgendwie mal auszuprobieren, was kann man denn damit machen? Und wir waren damals quasi noch immer noch root auf unseren Kisten am DESI. Also mein Rechner hing auch mit einer öffentlichen IP im Internet. Weil die IP-Ranges beim DESI, die waren sehr großzügig. Also
konnte
noch jeder Rechner ins Internet gehen.
Ja.
Also mit einer öffentlichen IP. Und dann konnte man auch so mal das eine oder andere ausprobieren.
Ja, spannend. Ja, und du hast es ja beschrieben, also dieses berühmte Buch, ich glaube aus den 80ern, Kuckucks Egg, Kuckucks Ei, wo es aber eigentlich ja um Hacker ging, die jetzt nicht unbedingt, also sie waren teilweise finanziell incentiviert, aber oft waren es einfach nur, ich würde auch sagen, andere Bastler. Ja, die direkte Übersetzung von Hacker ist ja im Grunde irgendwie sowas wie Bastler, die ja hauptsächlich Universitätsnetze mal ein bisschen ausspionieren wollten oder manchmal auch Regierungsnetze. Und das hat sich natürlich verändert. Heute stehen wir dem internationalen organisierten Verbrechen gegenüber. Konntest du dir das damals vorstellen oder ausmalen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da wirklich meiner Neigung gefolgt. Ich bin ja dann in die Beratung gegangen erstmal. Und da musste man sich wirklich schon noch fragen lassen, IT-Security, womit willst du dich da den ganzen Tag beschäftigen? Das ist ja brotlose Kunst, sage ich mal. Und ich hätte mir das damals auch nicht vorstellen können, wie sich das Thema entwickelt. Also ich habe schon gedacht, dass das wichtiger wird. Das hatte ich schon irgendwie im Gefühl, weil es war ja damals gerade so die Zeit der New Economy und man merkte ja schon, da wird jetzt also im Internet wird richtig Geld bewegt. Und wo das Geld ist, da kommen dann auch die Verbrecher um die Ecke. Das war mir schon klar. Aber dass es sich so extrem entwickeln würde, wie wir es jetzt gesehen haben oder auch nochmal die letzten Jahre insbesondere, hätte ich also nie gedacht.
Ja, und es ist ja auch spannend, weil, also du hast jetzt New Economy beschrieben, das ist so Ende der 90er Jahre, Amazon, die gesagt haben, okay, im Internet wird jetzt eben auch klassische Economy betrieben, aber eben auf der Plattform und dann ist klar, dass dann auch Angreifer da hinkommen oder Betrüger da hinkommen. Ich glaube, die ersten Erpressungsfälle gab es schon Anfang oder Mitte der 90er Jahre, aber es war eben sehr einfach verfolgbar. Ne? Also weil es liegt ja in der Natur der Sache, wenn du jemanden erpressen möchtest, dann brauchst du das Lösegeld irgendwie. Und das war damals natürlich, ich glaube, es war auf so einer Currency, die hieß E-Gold, was aber eindeutig mit einem Bankaccount verknüpft war und dadurch war relativ klar, wer denn da jetzt gerade erpresst. Und dann war das lange Zeit, glaube ich, relativ still. Und wie du gesagt hast, in den letzten, würde ich sagen, 5 bis 8 Jahren gibt es diesen Spike gerade bei Ransomware. Ne? Und ist das etwas, vielleicht wenn man ein bisschen dann jetzt mal zu Jungheinrich kommt, ihr habt relativ früh ein Security Operations Center aufgebaut und könnt eigentlich, ich glaube 2016 war das, habt ihr diese Entwicklung auch so sehen können dann eigentlich, bevor wir jetzt mal gleich in die Details gehen?
Also ich könnte natürlich sagen, ich habe natürlich die Entwicklung vorausgesehen, das wäre aber gelogen. Also Ransomware 2016 war ja eigentlich noch immer noch ein Thema, was so eher sich noch gerade noch im Consumer-Bereich abgespielt hat. Und also sehr vielen Leuten dann zu Hause privat der Rechner verschlüsselt wurde und sie dann in ihre Urlaubsfotos nicht mehr angekommen sind. Da war das ja noch nicht so dieses Big Game Hunting, was wir jetzt heute sehen. Aber wir haben schon damals gesehen, dass wir uns nicht allein auf die Prävention verlassen können, sondern wir müssen immer davon ausgehen, dass auch mal ein Angreifer erfolgreich ist. Und dann wollen wir halt in der Lage sein, den auch zu entdecken. Also dieser Assume-Breach-Ansatz, das kam ja gerade auf, zu sagen, okay, geht davon aus, ihr werdet gehackt, ist nur eine Frage der Zeit. Den haben wir da schon verinnerlicht und dann eben daraus die richtigen Schlüsse gezogen und gesagt, wir müssen uns dann die Fähigkeiten geben, solche Angriffe auch zu entdecken.
Wie ihr das genau macht oder was auch so ein Security Operations Center oder Security Operations als solches ist, wollen wir gleich mal ein bisschen vertiefen, auch mal, um so ein Thema auch mal etwas tiefer zu verstehen, was ja so häufig auch angesprochen wird oder verwendet wird. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen das Wort vielleicht Security Operations Center oder SOC. Aber was das genau beinhaltet, wollen wir gleich mal etwas detaillieren. Davor aber vielleicht nochmal der Sprung zurück. Jungheinrich, ihr seid jetzt eben auch ein Unternehmen, also 70 Jahre, glaube ich, alt, eines der führenden Unternehmens im Bereich Intralogistik. Mhm. Ich glaube 20.000 Mitarbeiter in über 42 Ländern, also sehr komplex auch abzusichern mit auch sehr spannender Technologie. Intralogistik sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem Hörer etwas. Erklär uns mal ein bisschen, was ist das?
Also Intralogistik, vereinfacht gesagt, ist alles, was im Lager passiert. Mhm. Ne? Also jede Form von, ich bewege Waren im Lager, ist Intralogistik. Mhm. Ne? Das fängt an also mit Hochregallagern, die mit entsprechenden Staplern ausgestattet sind oder mit sogenannten Regalbediengeräten, die dann die Kisten aus den Regalen nehmen. Mhm. Die ganze Software dahinter natürlich. Ne? Ich muss ja auch wissen, wo, in welchem Regal liegt was. Mhm. Dafür gibt es sogenannte Warehouse-Management-Systeme. Diese Software wird auch zum Beispiel von Jungheinrich entwickelt. Und jetzt haben wir natürlich aktuell die ganzen Themen mit Mobile Robots, also
Robotik, ne?
Robotik, oder eben den fahrerlosen Systemen, mhm, die sich selbstständig bewegen können. Mhm. Das sind alles so Dinge, die wir machen, bis hin zu Backend-Lösungen wie Flottenmanagement, Batteriemanagement. Mhm. Für die Staplerflotten, weil wir haben ja in der Regel Kunden, die nicht nur einen Stapler haben, sondern ganz viele, und die wollen natürlich auch entsprechend gut gemanagt haben.
Also Intralogistik ist so ein Thema, wo jeder eigentlich irgendwie einen Bezug zu hat oder eine Verbindung, weil wir alle bestellen natürlich sehr gerne viel im Internet, und in diesen riesigen Lagern, die die Grundlage dafür sind, dass das dann auch bei uns ankommt oder auch schneller ankommt, braucht man eben ausgeklügelte Intralogistik-Systeme. Und wie du beschrieben hast, ist das von der Wertschöpfungskette extrem komplex, also von Software, Hardware, aber eben auch von der Mitarbeiterschaft. Da wollen wir gleich auch drauf eingehen, weil da natürlich sehr unterschiedliche Funktionen und Blue-Color und White-Color ist. Also sehr, 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 sehr hohe Komplexität. Ne? Gibt es denn in diesem Bereich, würdest du sagen, in eurem Markt besondere Schwachstellen oder Komplexitäten, die sich dann auch auf die Security niederschlagen? Oder würde man einfach sagen, es ist wie jede Industrie, wird halt angegriffen?
Ja, als Ziel würde ich uns genauso sehen wie die meisten anderen Industrien. Also die Fertigungsindustrie ist ja insgesamt ein beliebtes Ziel, auch gerade bei den Ransomware-Gangs. Das sehen wir natürlich auch. Wir sehen auch manchmal, dass Lieferanten von uns Opfer von Ransomware-Attacken werden, was natürlich dann sehr ärgerlich ist für die Supply Chain.
Ja.
Aber ja, das ist jetzt aber nichts Spezifisches für die Intralogistik, sondern das ist eher ein allgemeines Thema für die Fertigungsindustrie.
Mhm. Ja, also wer Dinge herstellt, ist davon eigentlich betroffen. Und über Supply Chain wollen wir natürlich gleich auch nochmal sprechen. Wie wir eben erwähnt haben, wart ihr relativ früh dabei oder du hast das mit angetriggert, eben ein Security Operations Center, ein sogenanntes SOC aufzubauen. Kannst du uns mal ein bisschen da durchführen? Ihr wart relativ früh damit am Start, würde ich sagen. Was war so der Anlass oder das ausschlaggebende Moment?
Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Es war tatsächlich, es sickerte so langsam die Erkenntnis durch, dass wir wirklich in der Lage sein müssen, Angriffe nicht nur zu verhindern, sondern auch zu entdecken. Mhm. Also dieser Gedanke, dass wir nicht jeden Angriff auf alle Zeit werden verhindern können, der war einfach schon da. Ich kann jetzt das nicht mit einem bestimmten Moment verbinden, wo ich sage, da ist der Groschen gefallen und dann sind wir quasi in die Richtung gerannt, sondern das war so ein Prozess. Der Aufbau selbst ist auch in Schritten passiert. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen jetzt einen Socken und dann am nächsten Tag waren da 5 Leute, sondern wir haben auch erstmal ganz einfach gestartet. Wir haben erstmal aus der Organisation heraus Leute gesucht, die beim Aufbau helfen können und die quasi so eine Keimzelle gebildet haben, eines SOCs. Das war aber jetzt noch nicht auf dem Stand, den wir heute haben. Also da sind dann wirklich Schritt für Schritt vorgegangen, haben dann erstmal auch uns angeguckt, welche Tools brauchen wir eigentlich. Ne? Brauchen wir ein Sicherheitssystem? Wenn ja, welches? Welche Logquellen wollen wir anschließen? All diese Fragen, die waren erstmal am Anfang so im Vordergrund. Dann haben wir nach und nach mehr Leute aufgebaut. Wir haben jetzt heute insgesamt 6 interne Analysten. 4 davon in Madrid, 2 in Hamburg und haben aber dann im letzten Ausbauschritt auch noch gesagt, nee, wir müssen jetzt eigentlich von einer 8x5 Abdeckung auf eine 24x7 Abdeckung, und dann haben wir noch einen externen Dienstleister dazu genommen, der jetzt quasi die Randzeiten, Urlaubszeiten, Weihnachten etc. mit abdeckt, um wirklich die komplette Abdeckung zu haben.
Ja. Jetzt haben wir ganz viele Fachbegriffe gesammelt. SIEM hast du erwähnt, Security Analysten hast du erwähnt, 8x5 und 24x7. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen nochmal am Anfang starten. Also ein Security Operations Center, wie der Name sagt, bündelt die Security Operations. Aber was sind die Security Operations genau?
Also Security Operations Center ist ja quasi eine Einheit, in der die gesamten security-relevanten Informationen aus den unterschiedlichen IT-Systemen zusammenlaufen, also die relevanten Informationen, dann dort aggregiert werden, also zusammengelegt werden und analysiert werden. Da natürlich die Mengen an Informationen, die da zusammenkommen, gigantisch sind, kann das kein Mensch machen. Also kein Mensch kann sich durch alle diese Logquellen, Firewall-Logs, Antivirus-Logs etc.
Außer ein Doktorand der Physik damals.
Nee, also nicht mal der.
Nicht mal der.
Also niemand kann sich da durchwühlen und niemand möchte das auch tun, weil das ist ja eine Strafe, ne? Also da sich da durchzuwühlen. Also nutzt man sogenannte SIEM-Systeme. SIEM-Systeme sind halt Systeme, die in der Lage sind, unterschiedliche Logquellen zusammenzuführen, ne? Über die Zeitstempel quasi zu gucken, was gehört zusammen. Und dann kann man dort sogenannte Use Cases bauen. Also das sind quasi Regeln, die mir dann sagen, ne, wenn aus Logquelle A dieses Event kommt und aus Logquelle B kommt folgendes Event zusammen, dann könnte das irgendwas Komisches sein und dann erzeuge ich einen Alarm. Und wenn dann dieser Alarm da ist, dann kommt ein menschlicher Analyst, schaut sich das an und entscheidet dann, ist das jetzt tatsächlich eine Attacke, ne, oder ist das ein False Positive? Also nicht entsprechend.
Also man kann es sich auch ein bisschen vorstellen, wie im Grunde eine Flugsicherung. Ne? Also da sitzen im Grunde Lotsen und die schauen sich dann bestimmte Dinge an, wenn die Datenmuster darunter das erfordern, aber sie können sich eben nicht alles angucken. Und diese Logs sind ja unendliche Datenquellen, die kommen auch aus Nicht-Security-Systemen und werden dort zusammengeführt, weil die Erkenntnis ja eigentlich ist, dass Angreifer, wenn sie einmal im System sind oder wie sie auch reinkommen, hinterlassen bestimmte Spuren und Muster. Ne? Das ist so ein bisschen der Ansatz. Ne?
Genau.
Ja. Und jetzt sagt man eben, okay, wir gründen dieses Center und dort schauen wir unsere unendlichen Daten uns dann eben an. Du hast diese Abdeckung abgesprochen. Wenn so ein Incident passiert, wenn ein Angriff passiert, dann ploppen da natürlich die Alarme auf. Also was ist das Problem, wenn ich jetzt nur auf 8x5 oder also 5 Tage die Woche, 8 Stunden da eben Analysten drauf sitzen habe? Dann komme ich aus dem Wochenende und dann ist unter Umständen mein Unternehmen
unter Umständen schon zu spät. Ja. Ne? Also die Angreifer halten sich ja dummerweise nicht an unsere Arbeitszeiten.
Ja, manche schon.
Aber die meisten nicht. Ja. Und deswegen ist es schon wichtig, da eine 24x7 Abdeckung zu haben, um eben auch am Wochenende reagieren zu können. Oder eben auch gerne an Feiertagen. Ne? Also es ist durchaus auch beliebt, dann irgendwie am 23. Dezember irgendwie loszuschlagen, wissend, dass die Organisation dann ein paar Tage einfach mal nicht handlungsfähig ist, weil alle im Urlaub sind.
Genau, oder Freitagnachmittags passieren in der Tat recht viele Angriffe, weil es ihm klar ist, dass
können
dann
wir bestätigen.
Da, ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, also uns hören ja sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen zu, ihr seid jetzt natürlich ein großes Unternehmen. Ihr habt es, wie du gesagt hast, hybrid aufgebaut. Also das heißt, es gibt interne Teammitglieder bei Jungheinrich, aber es gibt auch einen externen Dienstleister, der die Randzeiten eben abdeckt. Würdest du sagen, das ist so der Standard oder die Best Practice?
Das hängt ein bisschen, glaube ich, von der Größe der Organisation ab natürlich. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, eine kleinere Organisation, da macht es keinen Sinn, jetzt eigene Analysten einzustellen, weil A, gibt es am Markt gar nicht so viele Analysten, die muss man auch erstmal gewinnen. Und dann ist es natürlich auch schwierig für ein kleines Unternehmen, ein eigenes SOC überhaupt, also wirtschaftlich zu betreiben. Ne? Also das ist ja auch nicht ganz günstig. Das heißt, kleinere Unternehmen werden in der Regel auf einen Managed Security Service Provider gehen, also einen, der das SOC für einen komplett übernimmt, wenn sie dann überhaupt eins haben. Viele haben ja gar keins. Und größere Unternehmen können natürlich auch überlegen, ob sie tatsächlich einen komplett In-House-SOC aufbauen. Also gerade große Konzerne, immer so Telekom, die Größe, ne? Die haben dann ihr eigenes SOC. Verkaufen das ja teilweise sogar schon als Dienstleistung an andere dann.
Genau, also die Telekom Security auf jeden Fall. Ich glaube, in einer der nächsten Folgen haben wir hier auch den Thomas Czersich. Und ich war auch schon mal in diesem SOC. Das sieht natürlich auch spektakulär aus. Ne? Da sieht man die ganzen Angriffe über verschiedene Industrien hinweg. Ne? Das ist dann schon natürlich auch spannend. Wenn du manchmal sagst, okay, diese Log-Daten, man muss irgendwie eine Struktur in diesem Datenwust hinbekommen. Da ist ja ein Thema, was du auch sehr häufig oder auf Vorträgen haben wir das gesehen, eben auch beschreibst, ist dieser Threat-Informed-Defense-Ansatz. Das hat ja eine Überschneidung. Also im Grunde, wenn ich das jetzt mal literally übersetze, Threat-Informed-Defense-Ansatz, ist es eben das Verständnis der tatsächlichen Bedrohung, Threats, etwas besser zu verstehen und dann eben in einen Verteidigungsansatz umzusetzen. Ist das etwas, was einem, also habt ihr euer SOC so aufgebaut oder kannst du uns das noch ein bisschen erklären? Was ist dieser Threat-Informed-Defense-Ansatz?
Also wir sind gerade dabei, unsere Prozesse danach auszurichten, nach dieser Threat-Informed-Defense und nach diesem Ansatz. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also historisch ist es so, dass das ganze Risikomanagement immer sehr stark auf die Schwachstellen geschaut hat oder auf Control-Gaps oder auf Prozessreife gerade. Also quasi immer sehr stark auf den Ist-Zustand der Organisation. Und man hat viel weniger geschaut auf die eigentlichen Bedrohungen. Also wer konkret, ne, bedroht mein Unternehmen? Mhm. Warum bedroht er mein Unternehmen? Und wie? Also was ist sein Modus operandi? Mhm. Und diese Informationen sind aber eigentlich sehr, sehr wertvoll, mhm. weil sie es mir ermöglichen, meine Maßnahmen nochmal anders zu priorisieren und wirklich zu fokussieren und sehr punktgenau zu gucken, wo kann ich gerade am meisten Sicherheit für mein Unternehmen gewinnen. Und das ist in der Vergangenheit nicht so passiert. Seit einigen Jahren ist das aber jetzt im Kommen, auch dank Hilfe von zum Beispiel MITRE, der MITRE mhm. Corporation mit ihrem Attack Framework, mhm. die das so ein bisschen aufbereitet haben, dass man es auch wirklich nutzen kann. Mhm. Und das hilft einem an ganz, ganz vielen Stellen. Also es hilft einem natürlich erstmal darin, die Maßnahmen wirklich punktgenau einzusetzen. Aber es hilft einem eben auch dabei, zum Beispiel über das SOC, mhm. dann nach bestimmten Bedrohungen zu suchen, also zu mhm. gucken, sehe ich denn schon solche Spuren von solchen spezifischen mhm. Techniken, die die Angreifer einsetzen? Und ich kann auch natürlich das einsetzen, um meine eigenen Verteidigungsmaßnahmen zu testen.
Mhm. Also sogenannte Red Teaming.
Also ich kann quasi den Angreifer emulieren mhm. und mal so tun, als wäre ich der Angreifer und mal gucken, ne, mhm. wie weit komme ich denn?
Ja. Vielleicht da an der Stelle, also im Grunde ist es ja so etwas wie aus der Kriminalistik. Ne? Man versucht den Täter oder die Täterin zu verstehen. Und du hast es gerade MITRE erklärt, oder die MITRE Corporation ist eine Non-Profit-Organisation in den USA. Ich glaube ursprünglich mal aus dem MIT als Spin-off herausgeschnitten worden und kümmert sich eben um die Unterstützung des Austausches im Bereich IT-Sicherheit, Cybersecurity und hat dieses sogenannte Attack-Framework entwickelt und das wird auch, oder das wird von einer Gruppe von im Grunde Open Source weiterentwickelt. Und da wird klassifiziert, wie bekannte Angreifer ein Unternehmen infiltrieren und welche Spuren sie dabei hinterlassen. Und das wird geteilt mit allen anderen, um dann eben zu sehen, wenn ich diese Muster bei mir jetzt irgendwie sehen würde, dann ist vielleicht hier Cozy Bear oder irgendeine von den staatlichen Gruppen drin oder eben eine bekannte andere Gang, die immer so auf die und die Weise vorgeht. Ne?
Ist das genau, kann man sich so vorstellen. Also es gibt ja immer die sogenannten TTPs, also Tactics, mhm. Techniques und Procedures. Das mhm. ist quasi so der Modus operandi eines Angreifers. Mhm. Ja, und der ändert sich nicht so schnell, weil die meisten Gruppen, die dort agieren, egal ob im Cybercrime-Bereich oder eben auch Nation-State-Actors, die folgen immer dem gleichen Modus operandi. Die machen sich das Leben ja auch leicht. Ja. Ne? Wenn eine Methode gut funktioniert, dann setzen die immer wieder ein.
Never change a winning team.
Genau. Ne? Ja. So, und MITRE, die haben halt wirklich das systematisch ausgewertet, haben auch eine Taxonomie geschaffen, wie man diese unterschiedlichen Techniken, diese Angriffstechniken dann klassifiziert, mhm. geordnet nach den jeweiligen Taktiken. Also die Taktiken sind quasi die Ziele, die der Angreifer verfolgt und mhm. die Techniken sind dann die Art und Weise, wie er dann versucht, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann gibt es eben noch diese Procedures, das ist quasi nochmal untergeordnet, dann nochmal genau wie er dann diese Technik umgesetzt hat. Eine Taktik wäre zum Beispiel Initial Access, also ich will erstmal reinkommen ins Unternehmen. Ja. Dann wäre die Technik zum Beispiel Phishing. Mhm. Ne? Mhm. Und dann kann vielleicht eine Procedure sein, ich nutze jetzt eine spezielle Art von Phishing. Also
Anhang.
QR-Code-Phishing oder sowas.
Ne?
Ja. Genau. So kann man sich das ganz grob vorstellen.
Ja, ich finde das immer so spannend, weil man hört dieses Akronym. Wir beschäftigen uns damit auch regelmäßiger natürlich in unserem täglichen Arbeitsleben. Aber ich finde es so spannend, dass wenn man auf den allerersten Blick hört man Akronyme, man hört technologische Prozeduren. Aber eigentlich ist es ja etwas, was sehr auf gesundem Menschenverstand basiert. Da sind Angreifer, du sagst, die verändern eigentlich ihre Taktiken nur in sehr niedriger Frequenz. Und dementsprechend kann man die versuchen, etwas besser zu verstehen. Und am Ende sind das ja irgendwelche Menschen, die irgendwo in irgendwelchen Ländern sitzen und eine Taktik sich überlegt haben, wie sie nun in ein Unternehmen reinkommen. Vielleicht haben sie das bei einem probiert, dann sehen sie, bei dem nächsten klappt das auch gut. Vielleicht ist es auch auf eine bestimmte Industrie zugeschnitten, weil da klappt das immer besonders gut bei Kraftwerken. Und man verfolgt im Grunde das Echo von denen mit. Und das ist etwas, was ich finde das sehr eindrücklich, dass man sich damit beschäftigen sollte. Und ich finde, das macht es auch so greifbar, was man in der Security jeden Tag eigentlich macht. Man hat es mit Tätern zu tun, die irgendetwas machen, Spuren hinterlassen. Und die guckt man sich an. Ne? Und im Idealfall macht man das schon, bevor es zu spät ist. Ne?
Genau. Das Problem war in der Vergangenheit, dass es die Informationen einfach nicht gab. Die lagen einfach nicht vor. Die waren also nicht in einer Form aufbereitet, dass man sie gut nutzen konnte als Unternehmen. Ne? Wir selber sind ja nicht in der Lage, jetzt große Attributionsforschung da zu betreiben und zu gucken, wer greift uns an und warum. Sondern wir sind ja auch darauf angewiesen, dass wir die Quellen nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Ne? Also sei es, dass wir von den einschlägigen Cybersicherheitsbehörden Informationen bekommen, oder eben im Austausch mit anderen Unternehmen. Und das ist aber deutlich besser geworden. Mhm. Also es gibt inzwischen, also gerade von der amerikanischen CISA, das ist die amerikanische Cybersicherheitsbehörde, gibt es sehr, sehr gute Advisories, wo die sich mit einzelnen Ransomware-Gangs beschäftigen und genau dann aufzeigen, welche Techniken setzen die üblicherweise ein. Das ist dann auch schon gemappt auf das MITRE ATT&CK-Framework. Das hat sich also als ein de facto Standard etabliert in der Branche. Mhm. Und damit kann man dann schon sehr gut arbeiten. Mhm. Ja, und das macht es einem dann auch leichter, dann wirklich auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. Weil das dann auch gerade im MITRE ATT&CK-Framework ist das dann teilweise auch schon gemappt auf sogenannte Mitigations, also welche Maßnahmen werden empfohlen, um dagegen dann sich zu schützen oder auch Detections, also was muss ich jetzt vielleicht in meinem SIEM-System wieder an neuen Regeln setzen, damit ich dann diese Angriffe auch gut entdecken kann. Und das alles, dieses ganze Ökosystem, was da jetzt gerade entsteht, das ist super spannend, weil da auch quasi, also fast im Wochenrhythmus neue Dinge kommen. Also gerade die MITRE Corporation selbst, das ist ja, die sind ja vom amerikanischen Staat finanziert, und das ist ja quasi Auftragsforschung für die amerikanische Regierung, die dort betrieben wird. Die haben eben auch die Ressourcen und die machen da ganz, ganz viel, ne? Auch mit großen Anbietern wie AWS oder Microsoft zusammen. Und das ist schon sehr beeindruckend, was da jetzt gerade entsteht.
Und das muss es auch, weil, also wenn wir uns da ein bisschen reindenken oder wer jetzt aufmerksam mitgehört hat, merkt, dass natürlich das jetzt nicht unbedingt ein Universum von Angriffen ist, das können wir erforschen und dann, wenn wir das verstanden haben, dann hört das da auf, sondern die Angreifenden, die machen ja immer weiter, ne? Die denken sich neue Taktiken aus und deshalb, also geht es eigentlich eher darum, einen Muskel zu erzeugen, der diese Threats und bekannten Taktiken erkennen kann, auch neue Taktiken irgendwie aufnehmen kann, damit wir dann, also wir werden nie vor die Welle kommen, weil das liegt in der Natur der Sache der IT-Sicherheit, dass die Angreifenden eigentlich immer einen Schritt voraus sind. Aber wir können eben durch Kollaboration, durch staatliche Forschung, Security-Forschung zumindest etwas näher an diese Welle rankommen. Ne?
Genau, das ist das Ziel.
Und der Austausch ist eben auch sehr wichtig. Also siehst du denn da auch, dass da mehr passiert? Tauscht ihr euch auch aus mit vielleicht auch sogar Wettbewerbern?
Ja, tatsächlich ja. Also wir tauschen uns sehr breit aus. Das hat doch deutlich zugenommen in den letzten Jahren, weil ich glaube, inzwischen jedes Unternehmen auch erkannt hat, man kann da nicht alleine bestehen. Mhm. Also die Wirtschaft muss zusammenarbeiten, um sich gegen diese Bedrohung zu schützen. Die Angreifer arbeiten ja auch zusammen. Die arbeiten ja auch arbeitsteilig. Und warum sollten wir Informationen, die uns schützen, nicht auch mit anderen Unternehmen teilen? Mhm. Also letztendlich hängen ja auch alle irgendwie zusammen über die Supply Chain. Und wir können uns da einfach nur gegenseitig maximal unterstützen, wenn wir da Informationen austauschen.
Ist etwas, was ich persönlich auch im Austausch mit unseren Kunden eigentlich sehr häufig höre, dass sie sagen, Security ist so spannend, auch weil wir da zum ersten Mal sehr direkt mit direkten Wettbewerbern uns austauschen, weil es bringt uns allen was. Es gibt keinen Wettbewerbsvorteil, jetzt nicht zu kollaborieren und so können wir uns insgesamt natürlich etwas besser absichern. Du hast jetzt gerade Supply Chain angesprochen und wir sprechen ja oft natürlich über das Supply Chain Risk, also Software Supply Chains, aber bei euch ist natürlich auch sehr wichtig die tatsächliche Absicherung der echten Lieferkette, ne? Weil ihr seid wiederum Kunden, ihr habt Kunden, ihr verarbeitet Technologie weiter, sehr ausgeklügelte Supply Chain Prozesse und Strukturen. Und ein Thema, was sich da, glaube ich, auch sehr bewegt, ist dieses Digital Trust Ecosystem Framework, was dort eine Rolle spielt. Ne? Dass man das Vertrauen innerhalb sehr komplexer Lieferketten, aber auch Märkte erhöht. Und das ist etwas, was du bei der ISACA eben auch sehr stark machst. Kannst du uns da ein bisschen erklären, worum es da geht?
Da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ja. Also Digital Trust meint ja quasi, dass Vertrauen des Kunden in die Integrität desjenigen, der mir ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung zur Verfügung stellt. Mhm. Wobei Kunde ja jetzt wirklich sehr weit gefasst ist. Das kann der Consumer sein, der wirklich irgendwie eine Leistung direkt bezieht, also B2C, das kann aber auch B2B sein, wie bei uns. Mhm. Kann aber auch sein, zum Beispiel der Mitarbeitende im Verhältnis zu seinem Unternehmen, kann der auch quasi Bezieher von digitalen Services in irgendeiner Form. Mhm. Und Digital Trust meint halt, dass damit ich zukünftig auch wirklich noch erfolgreich bin als Unternehmen am Markt, muss ich es schaffen, dass mir die Kunden vertrauen und dass dieser Digital Trust halt vorhanden ist. Mhm. Das greift also sehr viel weiter als jetzt das Thema Informationssicherheit oder anderes. Ne? Also Informationssicherheit, Datenschutz, Risikomanagement, IT-Governance, was auch immer. Das ist alles notwendig für Digital Trust, aber nicht hinreichend. Mhm. Also, da gehört noch sehr viel mehr dazu. Da kommen zum Beispiel auch ethische Gesichtspunkte mit rein. Ne? Also ich als Kunde erwarte ja nicht nur vielleicht, dass das Unternehmen meine Daten hinreichend schützt und den Datenschutz einhält, also die, sag ich mal, die gesetzlichen Regularien einhält, sondern ich möchte ja vielleicht auch, dass das Unternehmen ethisch mit meinen Daten umgeht. Mhm. Das ist ja noch was anderes, ne? Also ich kann ja auch im Gesetzesrahmen bleiben, aber trotzdem unethisch handeln.
Genau.
Ja, und das alles fällt mit unter dieses Schlagwort Digital Trust. Ne? Und da ja heutzutage quasi fast alles irgendwo digital ist und immer mehr Dienste und Produkte digital sind, wird das halt immer wichtiger für die Unternehmen, dass sie es eben schaffen, darüber Kundenzufriedenheit, Kundenbindung etc. zu generieren, dass sie dieses Digital Trust-Thema vernünftig managen.
Ich glaube, so ein sichtbares Thema, was man so mitkriegt, ist, also das ist jetzt, glaube ich, hier nicht im Kern von eurer Arbeit bei der ESAKA, aber ist zum Beispiel auch dieses Abzeichen, das Sicherheitskennzeichen des BSI, ne, verfolgt einen ähnlichen Versuch, nämlich irgendwie digitale Produkte vertrauenswürdiger für den Endkunden zu machen. Aber hier geht es eben nicht nur um den Endkunden, sondern es geht um das Geflecht der internationalen Wirtschaft im Grunde.
Genau, es geht um dieses ganze Geflecht mit unterschiedlichen Stakeholdern und es geht eben, wie gesagt, nicht nur um das Thema Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Ne? Also Digital Trust greift deutlich weiter. Vielleicht mal ein schönes Beispiel, wo das aus meiner Sicht ja wunderbar in die Hose gegangen ist, ist Boeing.
Ja, oh ja, okay.
Mit Boeing mit ihrer MCAS-Software, wo sie also quasi ja, ne, also bei der 737 Max, bei dem neuesten Typ der 737-Reihe, quasi eine Software ausgerollt haben, um die gleichen Flugeigenschaften hinzubekommen wie bei den Vorgängermodellen, wo sie aber den Kunden und insbesondere auch den Piloten nicht gesagt haben, dass diese Software da verbaut ist. Ne? Und die Piloten dann in dem Moment, wo die Software versagt hat, nicht wussten, was sie tun sollten, um die Maschine wieder in einen stabilen Zustand zu bekommen. Und das hat ja zu diesen zwei sehr tragischen Abstürzen geführt.
Ja.
No? Und das ist eben genau, was Digital Trust meint. Also ich muss halt als Unternehmen mir Prinzipien setzen, Ziele setzen, wie will ich agieren mit meinen digitalen Produkten und Dienstleistungen, um eben dieses Vertrauen meiner Kunden zu gewinnen. Und bei Boeing ist das ja dann komplett in die Hose gegangen. Die haben ja nur das Vertrauen verspielt. Mhm. Ja, und das zeigt ja auch, dass das Thema Digital Trust wichtig ist, dass es auch für, also auch wirtschaftlich ist, für ein Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Ja, und wo man das auch mal sehr gut sieht, ist, wie Unternehmen mit Sicherheitsvorfällen umgehen. Mhm. Ja, gehen die damit transparent um?
Ja.
Zeigen die Verantwortung, also wirklich Accountability? Ne, sagen die, ja, wir haben es verstanden, das war nicht gut, wir machen es besser. Oder versuchen die halt, das irgendwie unter den Teppich zu kehren und möglichst lange geheim zu halten und am besten noch zu sagen, wir können gar nichts dafür. Die Regierung hat uns nicht richtig geschützt oder irgendwie sowas. Ne? Also das fällt alles damit in dieses Thema Digital Trust.
Ja, lass uns das mal ein bisschen zerlegen. Ich glaube, du hast es also sehr gut beschrieben. Es geht eben nicht nur um Cybersicherheit dabei, aber natürlich schon auch als sehr wichtigen Faktor, weil wenn ich ein vertrauenswürdiger Anbieter einer Software, eines Services sein möchte, dann kann ich mich committen, kann sagen, okay, hier und Folgendes kannst du in meinen Terms sehen und da verpflichte ich mich auch, dass ich folgende Dinge nicht tun werde oder dass ich nur diese Dinge tun werde, die dort drinstehen. Aber ich kümmere mich eben auch um IT-Sicherheit, weil dann habe ich es unter Umständen sonst gar nicht in der Hand, was mit den Daten passiert, weil sie mir hintenrum irgendwie abgezogen werden. Wie kann man das noch weiter zerlegen? Also ihr habt ja in der ESAKA und vielleicht auch dazu erst nochmal die kurze Frage, was macht ihr in der ESAKA und jetzt vor allem auch in dieser Digital Trust Task Force, der du eben auch, oder da bist du ein Mitglied. Wie lässt man das Realität werden?
Also vielleicht erstmal zur ESAKA. Die ESAKA ist ja ein Berufsverband, der unterschiedliche Berufsgruppen in diesem Kontext vereint. Wir haben Sicherheitsmanager, also IT-Sicherheits- oder Informationssicherheitsmanager. Wir haben die Auditoren, also die IT-Auditoren, IT-Prüfer da mit drin. Wir haben IT-Risikomanagement, wir haben IT-Governance-Experten, IT-Compliance-Manager. Also all diese Berufsgruppen vereinen sich ja in der ESAKA. Und man hat sich dann in der ESAKA irgendwann mal überlegt, was vereint denn alle diese Berufsgruppen eigentlich? Und dann ist man darauf gekommen, naja, das ist genau eben dieses Thema Digital Trust, weil alle diese Berufsgruppen, die ich jetzt gerade genannt habe, die legen halt die Grundlagen für das Thema Digital Trust. Das ist noch nicht Digital Trust dann, sondern aber die legen zumindest die Grundlagen dafür. Also die arbeiten dafür, dass dieses Thema in die richtige Richtung geht. Und das war dann der Startpunkt dafür, dass die ESAKA dann gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein Framework, was den Unternehmen hilft, das Thema Digital Trust vernünftig auf die Bahn zu bringen. Und dann war ich in dieser Arbeitsgruppe mit drin, die dieses Digital Trust Ecosystem Framework entwickelt hat. Das ist ja jetzt auch released offiziell seit kurzem. Und das enthält halt eine Reihe von Tools und Methoden, Prozessen, wie man so ein Thema im Unternehmen vernünftig auf die Straße bringen kann. Der Ansatz ist eben nicht zu kommen von den Risiken oder von den gesetzlichen Anforderungen, sondern wirklich erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, was sind denn die Anforderungen unserer Stakeholder? Also was möchten unsere Kunden?
Ja,
Da kommen dann auch andere Themen mit rein, die wir klassischerweise jetzt in der Informationssicherheit gar nicht betrachten. Mhm. Wie zum Beispiel die User Experience
ne?
oder Management von Skills.
Mhm.
Und Ansatzpunkt ist quasi, dass man so vier Knoten hat. Mhm. Ne? Also die klassischen People, Process, Technology plus noch Organization als vierten.
Mhm.
Und jeweils zwischen diesen Knoten gibt es dann sogenannte Domains.
Mhm.
Also, ne? Also zum Beispiel verbindet den People-Knoten mit Organization, verbindet das Thema Culture.
Ja.
Mhm. Ne? Oder People mit Technology verbindet das Thema Human Factors.
Mhm.
Ne? Und zum Beispiel beim Thema Human Factors, also zwischen People und Technology steht dann das Thema, ich muss die User Experience managen. Weil das ist auch Teil natürlich dann wiederum des Digital Trust Themas.
Ja.
Der Konsument, der Kunde wird auch nur dann einem Unternehmen vertrauen, wenn die User Experience stimmt.
Ja, das ist natürlich sehr spannend. Du hast jetzt UX angesprochen, was ja wirklich sehr interessant ist, weil wenn man sich anschaut, wie, weiß ich, manche digitalen Produkte jetzt für mich aus Endnutzer-, Endkundensicht gebaut sind, dann kann ich nur Schlimmes vermuten, was dann wirklich bei der Security dahinter auch noch ist. Wenn dann wirklich eine UX schon so kompliziert aufgebaut ist, ja, dann liegt mein Schluss nahe, dass dann natürlich eigentlich auch die Grundlagen dann nicht wirklich stimmen. Ist das etwas, was auch dahinter steht, dass man sagt, okay, wir müssen in diesen allen Bereichen wirklich maximal gut sein, oder kann man auch einen Fokuspunkt setzen?
Ja, man sollte sogar einen Fokuspunkt setzen. Ne? Ich glaube, es bringt nichts, wenn man jetzt versucht, alles gleichzeitig zu tun, sondern wie gesagt, man muss sich einmal überlegen, was sind eigentlich meine Ziele? Was ist mir wichtig oder was ist letztendlich ja meinen Kunden wichtig, weil ich will ja die Kundenzufriedenheit und die Kundenbindung erreichen. Also ich muss wirklich schauen, was ist denen wichtig, und dann dementsprechend meine Ziele setzen und daran dann schauen, worum muss ich mich zuerst kümmern. Und das ist dann je nach Organisation auch sehr unterschiedlich.
Ist das auch etwas, also wir haben natürlich, wir beschäftigen uns sehr lange schon auch mit der Veränderungsfähigkeit von Industrien und Menschen, in dem Sinne, dass wir haben mehrere Compliance-Frameworks auch schon erlebt. Und ich sage jetzt mal, meine persönliche Meinung ist oft, ja, Regulierung, da kann man sich den ganzen Tag drüber streiten, aber wir sehen, dass es durchaus auch die richtigen Impulse setzt. Ne? Es ist natürlich klar, dass ein Compliance-Framework nicht das Maximum ist oder dass es eigentlich nur so ein Startpunkt für eine Security-Journey ist. Wie ist das jetzt hier mit so einem Framework, was ja jetzt gesetzlich nicht preskriptiv ist, sondern es ist natürlich ein sehr sinnvolles Framework, das sagt, hey, wenn ihr euch euren Kunden gegenüber als trustful oder ja trustworthy darstellen müsst, dann sind hier die Bereiche, die ihr euch mal angucken solltet. Aber es ist nicht verpflichtend, ne? Es ist mehr so eine Art Selbstverpflichtung.
Ne? Nee, genau, es ist ein Rahmenwerk, man kann das nutzen, das ist ein Angebot, das zu nutzen. Wir wollen ja auch damit nicht die anderen Frameworks ersetzen, das ist nochmal ganz wichtig.
Das,
ne? Also,
Overlap.
Das,
ne?
Ist ja, das ist da drüber, deswegen heißt es auch Ecosystem Framework, weil es halt da drüber nochmal eine Ebene bildet und all diese anderen Frameworks ja irgendwie mit integriert.
Mhm.
Ich soll ja jetzt nicht mein ISMS nach ISO 27001 durch irgendwas VTEF-mäßiges ersetzen, sondern das ist da ja quasi alles mit drin. Aber wichtig ist halt, dass man wirklich nochmal von oben kommt, von der Governance, und nochmal schaut, ne, was wollen wir denn eigentlich?
Mhm.
Zum Beispiel, wie sind unsere internen Guidelines in unserem Unternehmen? Wie wollen wir ethisch mit Informationen umgehen?
Ja.
Das muss ja einmal von der Leitungsebene kommen.
Genau, es gibt dem Ganzen quasi eine Motivation, warum man bestimmte Sachen betreibt. Ne? Man sagt, ich als Anbieter möchte eben besonders das Vertrauen ausstrahlen.
Genau. Auch. Und es reicht eben nicht mehr zu sagen, na, ich habe doch eine Compliance-Abteilung, ich habe eine Informationssicherheitsabteilung, ich habe eine Datenschutzabteilung, die machen das.
Ja.
Ne? Und dann kann man uns doch vertrauen, sondern eben wirklich von oben zu kommen und zu sagen, ne, was sind meine ethischen Leitlinien für das Thema Umgang mit Informationen? Was ist denn mein Risikoappetit?
Mhm.
Ne, was ist meine Risikotoleranz? Das wirklich einmal wirklich zu definieren.
Mhm.
Das machen ja viele nicht.
Viele
sagen dann, da gibt es ja hier die Spezialisten, da ist die Informationssicherheit, die machen alles sicher und dann kann man uns doch vertrauen. Aber so einfach ist es eben nicht.
Ja.
Wie das Beispiel Boeing zeigt, das hat ja nichts mit Informationssicherheit oder irgendwas zu tun, sondern haben ja andere Dinge versagt im Unternehmen. Oder um mal jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ne, schau dir mal Twitter an.
Mhm.
Also jetzt X. Also wie viel Vertrauen ist denn da verspielt worden?
Ja. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil da sieht man eben, dass die Intention, die unternehmerische Intention hat sich schlagartig verändert mit der Übernahme durch Elon Musk. Und das schlägt sich natürlich auf ganz viele verschiedene Bereiche, unter anderem ja auch die UX. Ne? Also das Unternehmen ist natürlich jetzt effizienter geworden, aber es war in den ersten Monaten sehr viel instabiler auch. Ne? Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, was die Pluralität der Meinungen, möchte ich jetzt mal positiv ausgedrückt sagen, das hat sich natürlich auch verändert, weil nun ein ganz anderer, eine ganz andere Intention dahinter steht, ne? Aus unternehmerischer Sicht. Ja, also eine Frage, die ich natürlich bei Digital Trust, die springt mir sofort in den Kopf, gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen als Unternehmen, wollen wir eben vertrauenswürdig sein. Wir sorgen uns daher um Security, wir nehmen den Datenschutz ernst, wir wollen auch eine gute UX machen. Wir wollen ethisch handeln, was die Daten angeht. Das setzt aber auch voraus, dass ich immer komplett verstehe, was bei mir eigentlich auch in den Systemen passiert. Was ist denn dann eigentlich mit KI? Diskutiert ihr das wahrscheinlich doch auch sehr intensiv, oder?
KI ist ein sehr spannender Anwendungsfall für Digital Trust, ne? Das ist ja alles noch so ein bisschen im Entstehen. Aber ich glaube, dass gerade bei dem Thema KI, dass das zum Beispiel das Digital Trust Ecosystem Framework ein sehr, sehr großes Hilfsmittel sein kann, weil es eben hilft, nochmal all diese Fragestellungen wirklich zu betrachten und sich nicht nur auf diese klassischen Funktionen wie Informationssicherheit oder Datenschutz zu stürzen und zu fokussieren, sondern eben nochmal breiter zu gucken, ne? Also was gehört dann wirklich alles zu dem Thema dazu? Also von daher würde ich mal sagen, ist AI sogar vielleicht sogar der beste Use Case, der mir einfallen würde für die Anwendung.
Ja, weil da geht es eben sehr stark darum, dass wir der KI vertrauen oder den Inhalten, die da generiert werden, vertrauen müssen. Ne? Und wir haben da in vergangenen Folgen auch viel über die Meinungsbeeinflussung jetzt auch in sehr politischen Zeiten gesprochen. Da geht es eben auch darum, ich muss bestimmten Plattformbetreibern, aber eben auch Content Creators vertrauen können, dass das im Grunde, entweder müssen sie mir zeigen können, dass es KI generiert ist oder eben, dass es irgendwie echt ist. Ne? Also das stelle ich mir eben auch sehr, sehr, sehr relevant vor in diesem Spannungsfeld. Ne?
Ja, wir sind ja als Menschen gezwungen, in immer kürzeren Abständen immer mehr digitalen Systemen zu vertrauen. Mhm. Also wir müssen denen ja vertrauen. Wir haben gar keine andere Wahl. Ne? Also jetzt kommen ja auch die selbstfahrenden Systeme. Also da muss ich ja auch darauf vertrauen, dass dieses Fahrzeug mich sicher an mein Ziel bringen wird.
Ja.
Bei KI ist es genauso. Zum einen muss ich dem Anbieter vertrauen, dass der jetzt nicht irgendwie da das System maliziös gepromptet hat quasi und mich jetzt versucht reinzulegen. Natürlich muss ich auch schauen, dass der Anbieter auch mit den Informationen dann generell ordentlich umgeht.
Ja.
Und das sind ja alles Fragen, wo es um digitales Vertrauen geht. Die ganzen digitalen Zahlungssysteme.
Mhm.
Also auch da, ich muss ja auch dann, also wenn ich mit meinem iPhone bezahle, muss ich ja auch Apple vertrauen, dass die das irgendwie schon vernünftig implementiert haben.
Ja, das finde ich ganz spannend, jetzt dieser Anwendungsfall von KI-Taxen. Ich war jetzt kürzlich in San Francisco und da fahren ja diese Waymos rum. Und da war leider noch eine Warteliste. Die Warteliste ist jetzt aufgehoben. Man kann jetzt auch jederzeit da mitmachen, ohne auf dieser Warteliste gestanden zu haben. Und wir konnten das aber damals noch nicht. Das verdeutlicht es eigentlich ziemlich gut. Ne? Wenn ich mich da reinsetze, gehe ich davon aus, wenn ich mich reinsetze, dann vertraue ich diesem Anbieter erstmal auch, dass er natürlich mit der IT-Sicherheit gut umgeht, weil ich will nicht, dass nämlich maliziöse Prompts da reingebaut oder reinimplantiert wurden, dass der mich dann eben da in San Francisco in die Bay reinfährt zum Beispiel. Das hoffe ich, dass das nicht passiert. Gleichzeitig will ich auch nicht, dass mein Weg, den ich gefahren bin, irgendwo weiterverkauft wird. Und ich will eigentlich auch eine gute UX. Ne? Und das fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen, dieser Anwendungsfall.
Ja, genau. Und da hilft einem halt das Framework, um all diese Fragestellungen einmal zu betrachten. Ne? Weil ich habe diese unterschiedlichen Dimensionen, also die Domains zwischen den Knoten, und ich habe dann entsprechende sogenannte Trust Factors, die ich dann pro Domain betrachten sollte.
Ja.
Und ich kann mir natürlich auch genau dann die Dinge rausgreifen, die jetzt gerade für meinen Anwendungsfall besonders relevant sind.
Und diese Anwendungsfälle werden immer komplexer und deshalb ist das total relevant. Kommen wir mal zu einem Thema, das auch mit Komplexität zu tun hat. Und das ist unser letztes Thema, womit du dich auch sehr beschäftigst, auch weil du das musst. Weil jetzt bei Jungheinrich seid ihr, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ein sehr komplexes Unternehmen. In dem Sinne, dass ihr sehr viele verschiedene Mitarbeiter oder Mitarbeitendengruppen habt. Also ne, Herstellung von Flurförderfahrzeugen, Gabelstapler, aber eben gibt es natürlich auch große Planungen dahinter. Softwareentwicklung hast du erwähnt. Und man unterscheidet immer so ein bisschen viel zu grob aus meiner Sicht zwischen Blue-Color und White-Color-Workers, also die, die im Grunde im Büro und am Computer sitzen, und alle anderen. Ist das etwas, also wie bewegt dich dieses Thema jetzt? Gerade auch vielleicht, wenn man über den Faktor Mensch spricht, ne? Sicherheitsschulungen, aber eben auch den Faktor Mensch jetzt im Rahmen von Digital Trust. Wie wirst du da Herr der Lage oder wie werdet ihr Herr der Lage, da auch wirklich alle mitarbeitenden Gruppen gut anzusprechen?
Also ob wir Herr der Lage werden, das wird die Zukunft zeigen.
Ja.
Ich glaube, das Thema Awareness ist ein sehr anspruchsvolles, vielleicht sogar das anspruchsvollste in der gesamten Informationssicherheit, weil ich ja nicht nur Wissen vermitteln will, sondern ich will ja eine Verhaltensänderung herbeiführen. Und du bist ja Psychologe, du weißt es besser als ich, das ist natürlich unfassbar schwer.
Wissen ist nicht gleich Verhalten.
Genau. Ja. Und gerade bei einer sehr großen, heterogenen Gruppe von Menschen ist es noch umso schwerer.
Mhm.
Wir investieren schon relativ viel in das Thema Awareness. Also ich habe ja zwei Leute bei mir im Team, die sich nur um Awareness-Themen kümmern. Das ist, glaube ich, für ein Unternehmen dieser Größe schon durchaus viel. Mhm. Und versuchen da auch immer wieder kreative neue Ansätze zu finden, um auch möglichst breit unterschiedliche Lerntypen, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Aber uns ist schon bewusst, dass natürlich auch da sind unsere Mittel endlich. Mhm. Also wir versuchen halt da das Beste draus zu machen. Ich glaube, du willst da so ein bisschen hinaus auf die Blue-Collar-Worker, die so auf dem Shopfloor dann arbeiten. Und wie erreiche ich die? Da ist halt die Besonderheit, dass die in der Regel ja keine Bildschirmarbeitsplätze haben, sondern die stehen ja wirklich an der Linie, in der Fertigung und schweißen, schrauben etc. Und in der Fertigung gilt ja auch, ne, das wertvollste Gut ist Zeit, Verfügbarkeit. Und das gilt nicht für Verfügbarkeit von Maschinen, sondern auch Verfügbarkeit von Menschen. Also wenn die da sind, dann sollen die auch dann was machen. Und da haben wir den Ansatz jetzt gefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen da mit kleinen Modulen reingehen, wirklich so 10 Minuten ein Lernmodul, was sich dann auch auf ein Thema fokussiert, was auch wirklich nah an der Realität dann ist. Also zum Beispiel ganz plakativ, es ist keine gute Idee, dass du dein Smartphone an der Anlage auflädst, nur weil da ein USB-Port drin ist, heißt das nicht, dass du da jetzt einfach mal dein Telefon aufladen solltest. Aus dem Leben gegriffen, solche Themen. Das versuchen wir dann da zu vermitteln.
Es ist halt auch sehr spannend. Also ich frage das natürlich auch, weil das ist ein Thema, was uns auch sehr, sehr bewegt, wie du es beschrieben hast. Ne? Also in der Vergangenheit hat man vielleicht gesagt, okay, unsere Blue-Collar-Worker, die, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil die haben diesen Computerarbeitsplatz nicht. Wir haben natürlich aber jetzt Risiken, die auch auftauchen, die wiederum alle betreffen. Ein anderer Bereich ist natürlich auch der Privatbereich. Ne? Jeder wird ja privat auch angegriffen, kann dadurch eben vielleicht seine Identität auch ja gestohlen bekommen. Und das ist dann wiederum auch für das Unternehmen, für den Arbeitgeber ein großes Problem. Und deshalb muss man es ganzheitlicher denken. Während wir in der Vergangenheit vielleicht einmal, weiß ich nicht, alle 2 Jahre, das war, glaube ich, der Standard, so eine Sicherheitsunterweisung, alle einmal in einen Raum, dann wird da irgendwie 3 Stündchen ein Vortrag gegeben und dann wird das unterschrieben und dann geht man wieder raus. Das war früher so, als wir gestartet sind, glaube ich, so die Antwort auf die Mitarbeitenden im Shopfloor, die im Werk im Grunde gearbeitet haben. Und es muss sich weiterentwickeln. Man muss alle Mitarbeitenden ansprechen. Und das muss man eben, wie du das schön beschrieben hast, über die Formate variieren. Man muss aber auch den Schichtbetrieb und diese ganzen komplexen Rahmenfaktoren mit einbeziehen. Und es ist eben nicht mehr getan, nur mit dem Plakat und einmal im Jahr alle in so einen Seminarraum. Ne?
Nee, genau. Also das klassische E-Learning haben wir natürlich auch, weil man das machen muss. Wir müssen ja einmal zumindest darstellen, dass wir alle Mitarbeitenden erreicht haben. Aber ich glaube, jeder weiß, dass dieses klassische E-Learning nicht besonders effektiv ist. Ne? Also es führt nicht zu einer Verhaltensänderung. Das ist, glaube ich, relativ klar. Damit kann ich nochmal so ein bisschen das Wissen auffrischen. Mhm. Aber mehr erreiche ich damit auch nicht. Ich glaube, was zielführender ist, ist wirklich mit kreativen Maßnahmen einzelne Mitarbeitende als Multiplikatoren zu gewinnen, die dann also wirklich so begeistert sind für das Thema, dass sie dann selber anfangen, ihre Kolleginnen und Kollegen im direkten Umkreis zu beeinflussen. Da haben wir ein paar sehr positive Beispiele, wo das wirklich super funktioniert hat. Und ich glaube, so eine Guerillataktik ist da wirklich am Ende erfolgreicher. Sie dauert natürlich sehr viel länger, das ist auch klar, aber das führt dann halt wirklich dazu, dass ein Umdenken stattfindet.
Ja, ist das auch was ihr gezielt anspielt? Also du hast jetzt im Grunde so Security Champions erwähnt. Das ist ja häufig auch was man als Programm fährt. Oder sind es eher so Anekdoten, wo du das mitbekommen hast? Oder spielt ihr das auch gezielt an?
Ja, wir versuchen das natürlich gezielt anzuspielen. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Also wir haben eine richtige Security Champion Community, also Leute, die dann wirklich quasi bestimmt wurden, namentlich, du bist jetzt Security Champion, jetzt mach mal. Mhm. Aber häufig sind es halt gerade Leute, die wir so gar nicht im Fokus hatten, die aber durch irgendeine unserer Maßnahmen dann so gecatcht sind, dass sie dann anfangen, wirklich selbst in ihrem Umkreis positiv zu wirken für das Thema Informationssicherheit. Und das bekommen wir dann so anekdotisch.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil das ist etwas, was wir auch sehr intensiv diskutieren, weil natürlich viele Unternehmen haben, also auch eurer Größe, haben ein Security Champions Programm oder eine Community und häufig ist es oft so, Freiwillige vor oder es wird appointed. Aber ich bin auch der Meinung, dass es Multiplikatoren gibt, wie wir das jetzt auch ja im Social Media Bereich kennen, Influencer, die sich vielleicht nicht auf Anhieb selber freiwillig melden würden, wir aber dann, wenn wir uns ein bisschen genauer angucken, sehen, eigentlich sind die extrem respektiert, sie sind gut vernetzt, sie beschäftigen sich auch mit dem Wissen. Aus absoluten Anekdoten sind das häufig eben auch Menschen, das habe ich so wahrgenommen, die auch ihre Meinung geändert haben, die vielleicht gesagt haben, ach Gott, Security finde ich langweilig und dann haben sie irgendwie ob das jetzt, also ich kenne das jetzt als Beispiel der Phishing-Simulation, dann sind sie da einmal drauf reingefallen, haben so eine Art Erweckungsmoment und sehen, ah, das ist ja ganz spannend und beschäftigen sich dann wirklich sehr, sehr motiviert dann mit dieser Sache. Und das sind oft diejenigen, die dann sehr überzeugend für ihr Umfeld dann auch sind.
Ich weiß das jetzt natürlich nicht in jedem Fall, wie das so ist vom Hintergrund, aber diese Geschichten kenne ich natürlich auch, wo also Menschen ja vielleicht selber mal Geschädigte waren in so einem Fall.
Genau, das ist dann häufig.
Und dann natürlich ganz anders agieren. Und alleine, wenn die das dann mal erzählen in einer größeren Runde, da hört natürlich auch jeder andere dann zu. Ich hatte das mal in einem Meeting, dass dann einer der Beteiligten erzählte, er ist gerade Opfer geworden von diesen SMS-Scams, ne, wo dann irgendwie kommt, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer.
Ja, meistens hallo Papa oder Mama, ne? Ja. Jawohl, es gibt es auch nochmal gezielter, ne?
Genau, und der ist halt dann darauf reingefallen, hat darauf reagiert und dann hat der vermeintliche Sohn gesagt, irgendwie musst mir mal ganz schnell irgendwie 2000 Euro oder sowas, Summe in der Größenordnung überweisen. Ja. Und das hat er auch gemacht und hat das dann zwar nachher dann erkannt, dass es Betrug war, aber es war schon zu spät, um das Geld zurückzuholen von der Bank.
Ja, ja.
Also der hatte wirklich dann, ich glaube es waren so 2000 Euro irgendwas in der Größenordnung, hatte der wirklich verloren.
Ja.
Und das hatte der dann mal so erzählt in der Runde. Das war ein Termin, wo ich eigentlich was zum Thema Awareness erzählen sollte.
Ja gut, das ist aber natürlich dann viel.
Und das war halt die Eröffnung.
Ja, ja,
danach hatte ich die Leute.
Ja.
Na, dann haben die mir auch zugehört. Das war nicht bestellt. Also das war so aus der Situation heraus.
Ist super spannend, weil das natürlich von der psychologischen Seite her, und wir sprechen da ja so häufig drüber, dass auch bei uns, also das war im Grunde auch bei uns der Anlass, das Unternehmen zu gründen, war tatsächlich ein ganz dramatischer Fall im engeren Freundeskreis, wo wirklich ein hoher, also ordentlicher sechsstelliger Betrag von einer Großmutter an Betrüger übergeben wurde. Und diese emotionale Reaktion darauf, ich meine, das ist natürlich auch eine Menge Geld, aber es ist vor allem eben auch ein absoluter, also ein Bruch im Lebenslauf. Davor und danach sind komplett unterschiedlich im Sinne auch von Vertrauen. Ne? Da gibt's, diese Menschen haben dann oft ein großes Problem, nochmal Vertrauen zu finden, gucken überall sehr skeptisch nach und sind natürlich auch Opfer, ne? Im psychologischen Sinne. Das dann aber umzudrehen, anderen davon zu erzählen, andere davon abzuhalten oder das zu verhindern sogar, gibt ihnen auch wieder ein bisschen die Kontrolle zurück, ne? Über die anonyme Gruppe der Verbrecher, denen man gegenüber steht. Und das finde ich deshalb auch sehr, sehr mächtig als Tool. Und gleichzeitig für die anderen Kolleginnen und Kollegen ist es ein sehr greifbarer Fall, wo sie dann natürlich sehr viel motivierter sind, da sich damit zu beschäftigen. Ne?
Absolut.
Ich finde das super. Also aus diesen Gründen, es ist halt viel greifbarer und wie du schon gesagt hast, Wissen ist nicht gleich Verhalten. Wir müssen die Emotionalität eben auch mit reinbringen und das passt natürlich am besten über konkrete Fälle. Und schön, wenn jemand dann da auch so offen drüber spricht, weil das ist auch nochmal eine Erfahrung, die wir so gemacht haben. Wir haben und wir werden da demnächst auch, glaube ich, eine kleine Aktion zu starten. Es ist natürlich auch schambehaftet. Ne? Also Menschen haben ein Problem damit, auch darüber zu sprechen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, diese einzelnen Geschichten zu haben. Im umgekehrten Fall gibt es ja auch Geschichten, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine, wo einzelne Mitarbeitende auch das Unternehmen ja nicht gerettet haben, aber maßgeblich daran beteiligt waren, das Unternehmen zu schützen, indem sie was gemeldet haben. Und diese Heldengeschichten gibt es ja im Grunde auch. Die erzählen wir aus meiner Sicht auch zu wenig.
Ja, das stimmt. Also die sammeln wir auch nicht zugegebenermaßen. Also wir bedanken uns dann schon bei den Leuten, wenn sie irgendwas Tolles gemeldet haben. Mhm. Aber es gibt jetzt auch nicht so eine, Retter des Monats Aktion sowas. Das könnte man ja drüber nachdenken, ob man dann quasi die Person dann auch vielleicht noch im Internet oder so nochmal besonders hervorhebt. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Das ist vielleicht eine interessante Idee, ob man das.
Ich finde das immer, weil das zeigt eben auch, es ist möglich, wir können durch Aufmerksamkeit und durch das richtige Verhalten zur richtigen Zeit können wir was tun und hier ist ein Beweis. Ne? Und es motiviert natürlich auch die Menschen, sich dann da weiter zu engagieren. Ne? Aber es ist auch das, da haben wir auch nicht viele gefunden. Ne? Also wir kennen diese Geschichten, aber dass diese Menschen dann auch in die ein bisschen in die Öffentlichkeit treten im Unternehmen, ist auch etwas, was nicht jeder möchte natürlich. Ne? Aber ich finde, da muss man mehr drüber sprechen. Was ist denn sonst noch so im Bereich des Faktor Menschen auf deiner Agenda? Wo arbeitet ihr dran? Was sind auch Erfolgsgeschichten von Maßnahmen, die ihr gemacht habt?
Eine Sache, die wir jetzt Anfang des Jahres gemacht haben, die sehr gut angekommen ist, ist, dass wir Glückskekse verteilt haben mit Awareness-Sprüchen. Also es gibt so Firmen, die stellen quasi gecustomized Glückskekse her.
Mhm.
Wir haben dann einen Studenten daran gesetzt, der dann quasi sich mal so 20 unterschiedliche Sprüche ausgedacht hat, gemeinsam mit uns. Auch so ein bisschen versucht, den Jargon von diesen Glückskeksen zu treffen. Also nicht so ganz platt, sondern so ein bisschen blumig. Und haben dann diese Glückskekse über die Kantine verteilen lassen, Anfang des Jahres. Die Mitarbeitenden wussten nicht, dass das jetzt einen Infosec-Hintergrund hat, sondern die haben einfach quasi beim Bezahlen so einen Glückskeks auf ihr Tablett gelegt bekommen, haben wahrscheinlich gedacht, ist so ein Goodie von der Kantine. Und dann haben die halt die Glückskeks ja geöffnet, beim Essen oder nach dem Essen, und haben gesehen, okay, da steht was zum Thema Informationssicherheit drin. Also zum Beispiel, wenn du deinen Rechner, wenn du zum Essen gehst, sperr deinen Rechner. Und das führt natürlich dazu, dass sie dann anfangen, sich miteinander zu unterhalten. Die sagen dann irgendwie, was hast du denn da für einen Spruch? Was steht bei dir? Und dann entsteht plötzlich am Mittagstisch bei den Leuten ein Gespräch über Informationssicherheit. Und das Feedback war sehr, sehr positiv. Und wir haben das dann tatsächlich auch über andere Standorte ausgerollt danach. Und auch da ist das Feedback sehr positiv gewesen. Sind jetzt so weit, dass wir da ein Toolkit erstellt haben, mit dem man das dann auch international ausrollen kann. Das muss dann ja übersetzt werden. Aber wir haben jetzt einige Länder, die das schon gemacht haben. Und auch die haben zurückgemeldet, dass das sehr, sehr positiv angekommen ist.
Also super. Auch wieder so ein cooles Beispiel, wo man mit der Psychologie arbeitet. Es ist etwas Unerwartetes.
Ja.
Es ist etwas, was dadurch dann natürlich auch sofort den Dialog stärkt und eine gewisse Viralität ja wahrscheinlich sogar erzeugt. Also, und das konnte, ihr werdet es wahrscheinlich nicht getrackt haben, aber durch das Feedback konntet ihr das sehen.
Wir haben uns dann dahingestellt, um das Feedback so ein bisschen einzusammeln. Aber es ist natürlich, also es geht auch gar nicht darum, das zu tracken. Also,
ja, klar. Also,
wir sind ja erstmal froh. Erstens mal, wenn das Thema Informationssicherheit positiv wahrgenommen wird. Das ist ja schon mal nicht selbstverständlich. Also, wir kommen eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke, sondern wir machen was so ein bisschen Spaßfaktor hat. Ne? Der Keks war auch noch ganz lecker, also war nicht zu süß.
Ja.
Also da hatte man was von, sage ich mal. Ne? Und konnte sich dann damit beschäftigen oder eben auch nicht. Das haben wir auch nicht getrackt. Aber es ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen.
Ja.
Und es hilft uns ja auch, wenn wir quasi mal so ein bisschen runtersteigen vom Elfenbeinturm und anders wahrgenommen werden, dass auch so ein bisschen die Hemmschwelle abgebaut wird, mit uns zu sprechen.
Ja.
Weil ich glaube, viele Mitarbeiter haben auch so ein bisschen eine Hemmschwelle, zu uns zu kommen, wenn sie eigentlich glauben, na, ich müsste da vielleicht mal was melden, weil sie vielleicht denken, dass dann gibt es irgendwie eine Sanktion oder ähnliches.
Ja.
Ne? Dabei sind wir ja sehr dankbar für jede Meldung, die da kommt. Ne? Also wir sind die Letzten, die irgendwie Fehler bestrafen wollen, sondern Fehler passieren, das gehört absolut dazu. Und wir sind eigentlich eher immer froh, wenn jemand sagt, naja, ich habe hier vielleicht doch mal falsch geklickt oder da kommt mir was komisch vor. Und solche Aktionen senken da einfach die Hemmschwelle, dann wirklich doch mal mit uns ins Gespräch zu kommen.
Ist ein Faktor, den wir sehr häufig diskutieren mit Sicherheitsverantwortlichen, diese Fehlertoleranz. Also man spricht ja immer über Sicherheitskultur und das ist in vielen Fällen auch manchmal ein sehr blumiges Konzept. Aber ich finde das sehr, sehr konkretisiert an diesem Thema der Fehlerkultur und an einem ganz einfachen Beispiel, wenn diese Hemmschwelle, die du beschrieben hast, die ist, glaube ich, da gibt es Unternehmen, da ist das ganz extrem. Da scheut man sich überhaupt mal vielleicht eine Kollegin aus der Geschäftsführung anzusprechen und vor allem einen Fehler zugeben, scheut man sich total. Und das wird zu einem Sicherheitsrisiko. Indem man eben so eine Kultur hat, wird man, das ist glaube ich recht offenkundig, einen Angriff oder zumindest irgendwie einen Versuch eines Angriffs sehr viel später entdecken, ne? Als wenn Mitarbeitende sagen, also ich melde jetzt im Zweifelsfall schon mal erstmal alles, ne? Weil hier kriege ich dann vielleicht auch noch ein Lob. Ne? Da sagt dann auch der CISO, super, ne? Das ist toll, dass du dich beteiligst an der Verteidigung des Unternehmens, versus ich habe einen Fehler gemacht und muss mich jetzt hier öffnen und werde vielleicht auch noch ausgeschimpft. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also sanktionieren ist letztendlich kontraproduktiv, weil es wirklich die Sicherheit des Unternehmens senkt.
Ja.
Ne, weil dann, wenn die Leute anfangen, die Dinge für sich zu behalten und den Teppich zu kehren, hat schon keiner gemerkt, wird schon nichts passiert sein. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja alles erfahren, was an, sage ich mal, verdächtigen Dingen passiert. Und wir sind wirklich dankbar für jeden, der einfach sagt, na, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich sag mal lieber Bescheid, dann könnt ihr mal schauen, ob da irgendwas passiert ist.
Ja. Lieber Tim, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben uns im Grunde, ich weiß gar nicht wie lange, verquatscht. Viele, viele spannende Themen. Also wie man im Grunde von dreidimensionalen Graphitstrukturen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, zum Thema digitales Vertrauen, aber vor allem eben jetzt auch hier am Schluss der positiven Besetzung des Themas Cybersecurity und auch digitaler Sicherheit kommt. Ich fand es extrem spannend. Hast du noch einen Ausblick für uns? Also wir waren jetzt gerade schon sehr, sehr positiv unterwegs, aber was möchtest du uns noch mitgeben, unseren Hörern und Hörerinnen?
Oh Gott, da muss ich echt mal nachdenken. Also so einen richtig positiven Ausblick habe ich ehrlich gesagt.
Du kannst auch einen kritischen geben. Also wir leben auch in sehr herausfordernden Zeiten. Also,
ja, also ich bin gerade im Moment eher so in der Stimmung, dass ich mir immer überlege, oh Gott, wo soll das alles noch enden? Weil wir haben natürlich so ein paar Rahmendaten, Rahmenfaktoren, die einfach nicht gut sind. Ne? Also die geopolitische Lage mit Russland, mit China. Also Russland betreibt ja mehr oder weniger offen eine hybride Kriegsführung, lässt die Cyberkriminellen vom eigenen Boden gewähren. Das finde ich schon mal ist sehr bedenklich, weil auch da die Hemmschwelle immer weiter zu sinken scheint, habe ich den Eindruck. Also zum einen merken die Cyberkriminellen ja, ich kann tun lassen, was ich will, solange ich irgendwie mich in Russland bewege, passiert mir nichts. Und der russische Staat natürlich auch immer mehr ein Interesse daran zeigt, die westlichen, jetzt mal Anführungszeichen, Systeme zu destabilisieren.
Da ist ein politischer oder ja tatsächlich auch mit dem Krieg verbundener eine Motivation dahinter. Ja,
genau,
klar.
Ne? Und dann das ganze Thema Desinformation, was da ja auch noch mit reinspielt. Deswegen sehe ich im Moment nicht so richtig die Entspannung am Horizont. Ich glaube, dass wir sehr, sehr herausfordernde Zeiten haben werden in der Informationssicherheit in den nächsten Jahren, weil die Bedrohung wird eher noch steigen aufgrund dieser Faktoren. Es gibt einen Fachkräftemangel, man wird ja mal diskutiert, ob es einen Fachkräftemangel gibt oder nicht, aber ich glaube, in der Informationssicherheit ist er schon real da. Also man muss sich schon sehr bemühen, die richtigen Leute zu finden oder zumindest entsprechend die Leute dann ranzuziehen. Also das ist auch nochmal so ein Faktor, der da mit reinspielt. Und dann haben wir die ganzen Herausforderungen eigentlich durch die Digitalisierung an sich. Alles wird immer digitaler. Damit steigt auch die Angriffsfläche. Wir haben steigende gesetzliche Anforderungen, Gesetze sind durchaus sinnvoll, Also sagen wir, der Zweck einer NIS-2-Richtlinie ist durchaus sinnvoll. Der Zweck eines Cyber Resilience Act ist durchaus sinnvoll. Ob die dadurch entstehende Bürokratie am Ende immer zielführend ist, das mag man jetzt mal dahingestellt sein lassen, aber das muss ja auch noch irgendwie mitgemacht werden. Das Aufgabenspektrum wird immer größer. Deswegen glaube ich wirklich, dass wir da an sehr, sehr herausfordernden Zeiten gegenüberstehen in den nächsten Jahren. Und deswegen ist mein Ausblick jetzt nicht unbedingt ein positiver, sondern eher ein Verhalten skeptisch-optimistischer, sage ich mal.
So wollte ich es auch gar nicht formuliert haben. Also in der Tat, du hast jetzt genau auch diese Trends auch aufgezählt, über die wir hier auch sehr häufig sprechen. Wir hatten ja auch hier Katrin Suder da, die sagt, dass auch die Fragmentierung der Welt wird das immer weiter noch vorantreiben. Cyber ist die perfekte Waffe im Grunde. Und den Fachkräftemangel, den haben wir hier natürlich auch, ich glaube, mit Ralf in der Folge auch besprochen. Das sind natürlich genau diese Herausforderungen, die wir sehen und immer wieder diskutieren. Ich glaube, demnächst kommt auch unser Human Risk Review raus, unser Flagship Report, wo genau natürlich auch das wieder drinsteht. KI können wir auch noch oben draufsetzen, das als Brandbeschleuniger gerade für das Thema Desinformation auch noch wirkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die bessere Frage. Der realistische Ausblick. Die Herausforderung hast du genannt. Du hast aber im Grunde auch schon das Positive davor genannt. Ich glaube, wenn wir so rumfragen oder wenn ich mich unterhalte mit Experten, dann sagen die eben auch häufig, die Kollaboration, wir müssen enger zusammenrücken. Macht es natürlich schwieriger in einem hoffentlich nicht weiter fragmentierteren Europa, aber als Professionals, aber auch als Unternehmen sich austauschen, dadurch eine gemeinschaftliche Resilienz irgendwie zu stärken. Das Fachkräfteproblem, ja gut, da gibt es ganz viele und auch eher langfristige Lösungsansätze. Ne? Also mehr Menschen für das Thema IT-Sicherheit zu begeistern, ist einer, aber das wird uns natürlich morgen nicht retten. Automatisierung ist ein anderer, aber wir brauchen die besetzten Stellen. Ja, ich glaube, das gibt es, glaube ich, sehr gut wieder, was viele im Grunde im Kopf haben. Viele Herausforderungen. Ein paar Lösungsansätze, aber so ganz sind wir auch noch nicht angekommen. Ne?
Nee, also ich nehme die Herausforderung an, so ist es nicht. Ne? Also ich mache den Job auch gerne, auch immer noch gerne, obwohl ich ihn schon sehr lange mache, aber ich finde es immer noch sehr, sehr spannend und es macht mir Spaß, auch gerade in einem großen Team und einem sehr diversen Team an dem Thema zu arbeiten. Von daher, ich bin da jetzt nicht bange, was die Zukunft betrifft, aber die Herausforderung ist schon groß und man wird sich auch darauf einstellen müssen, dass es natürlich auch den einen oder anderen Incident mal geben wird. Da muss man einfach wirklich Realist sein und sagen, das ist einfach so. Und wir können uns nur versuchen, resilient aufzustellen. Also sowohl als Organisation resilient aufzustellen, aber auch persönlich resilient aufzustellen.
Und als Gesellschaft.
Ne? Als Gesellschaft, dass wir damit umgehen können.
Ja. Ja, also das ist natürlich vielleicht noch ein positiver Aspekt. Die Aufgabe der IT-Sicherheit wird oder ist in den letzten Jahren auf jeden Fall spannender geworden. Ne? Das kann man schon so sagen. Und ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Damit, wir nehmen die Herausforderungen an. Also ne, in der IT-Sicherheit wird man sehr, sehr viele wichtige Dinge tun und sehr, sehr viele Angriffe abwehren, aber sie werden nicht weniger. Die Herausforderungen nehmen natürlich auch zu.
Genau.
Vielen, vielen Dank, lieber Tim. Ich danke dir sehr für das spannende Gespräch und wirklich die sehr interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wem das auch genauso gut wie mir gefallen hat heute, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein, hinterlasst uns gerne auch eine kleine Bewertung und folgt unserem Account und abonniert unseren Podcast. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Tim.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.